Hallo und herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Die, die uns kennen, wissen ja schon, wir laden alle zwei Wochen Persönlichkeiten aus der und rund um die Südtiroler Landwirtschaft zu uns ein, damit sie ihre Gedanken mit uns teilen. Wir danken euch für eure Rückmeldungen und für eure Themenvorschläge und wir erinnern euch auch daran, dass bei uns auch Werbung möglich ist. Wie das alles geht, das lest ihr bei uns in der Folgenbeschreibung. Jetzt aber genug des Geplänkels am Beginn. Wir sind schon alle gespannt, was uns unser heutiger Gast zu erzählen hat. Mein Gast bei unserem heutigen Podcast ist der Europaparlamentarier Herbert Dorfmann. Herbert, grüß dich, guten Morgen.
Grüß dich, einen schönen guten Morgen.
Das EU-Parlament hat seine Arbeit für die Amtsperiode jetzt ja, glaube ich, beendet. Wie schaust du auf die 5 Jahre zurück, im Vergleich mit den anderen vorhergehenden Amtsperioden, die du schon in Brüssel und Straßburg bist?
Ja, wir haben jetzt die Türen geschlossen bis zum 11. Juni und weil jetzt Wahlkampf ist, für mich war das eine ganz besondere Amtszeit, vor allem auch in der Landwirtschaft, weil ich ja zum ersten Mal die Aufgabe gehabt habe, für meine politische Fraktion, also für die EVP, Agrarsprecher zu sein und das natürlich eine ganz besondere, interessante und spannende Aufgabe in den letzten Jahren war.
Das heißt, mit was für Themen hast du dich da jetzt beschäftigen?
Mit allem, was die Landwirtschaft betrifft. Und das war in dieser Amtszeit ja vieles. Das heißt, wir haben angefangen mit der Agrarreform, aber haben dann ein paar ganz schwierige Dossiers gehabt, Pflanzenschutzmittel, Naturwiederherstellungsgesetz, Entwaldung. Wir haben in der Amtszeit ist ganz viel über Umweltschutz, Naturschutz geredet worden und das betrifft natürlich alles auch die Landwirtschaft.
Du bist ja einer von knapp über 700 Abgeordneten in dem Parlament oben. Du hast gesagt, du hast jetzt in den letzten 5 Jahren eine besondere Rolle gehabt, aber kann man bei so einer großen Menge von Abgeordneten überhaupt irgendwie auf Südtirol und seine Anliegen hinweisen?
Ja, ich sage immer, wenn man die Leute fragen, wie habt ihr, was tust du allein, dann sage ich immer, ja, jeder von den 705 ist letztendlich allein, aber jeder muss sich halt ein Netzwerk schaffen. Und gerade in der Landwirtschaft, die mit dieser Aufgabe der Verantwortliche für die Landwirtschaftspolitik in der größten Fraktion zu sein, dirigiert man am Ende dann schon eine Fraktion, sowohl in der gesamten Fraktion, aber auch im Agrarausschuss. Und das bedeutet, dass man dann im gesamten Parlament von 705 einmal 180 auf seiner Seite hat. Und das heißt, wie in jedem Parlament, und ich glaube, überall da, wo Politik gemacht wird, muss man halt auch Netzwerke machen. Wenn man glaubt, alles allein zu machen, dann kann man es natürlich nicht. Und gerade in Bezug auf Südtirol, in der Landwirtschaftspolitik geht es eher darum, Berggebiete zu vertreten, benachteiligte Gebiete gegenüber Gebieten in Grundschlagen. Und da habe ich natürlich viele Kollegen, die aus ähnlichen Situationen kommen.
Du hast gerade vorher gesagt, es hat jetzt die Tore geschlossen. Das heißt jetzt nicht, dass du bis 11. Juni Urlaub hast, aber zusammen können wir später noch. Du hast ja schon gut angesprochen, du giltest mittlerweile oben, also in Brüssel und in Straßburg, als ziemlich gut vernetzt innerhalb von den ganzen Gremien und als, Entschuldigung, Ausdruck, ein bisschen als alter Hase da oben. Wie werden der Herbert Dorfmann heint in Brüssel und Straßburg wahrgenommen und wie hat sich die Wahrnehmung geändert in den letzten 15 Jahren, glaube ich, was du jetzt oben bist?
Ja, alter Hase wäre ich leider zunehmend, aber ich bin jetzt auch schon 15 Jahre in Brüssel und Straßburg in dem Parlament und wenn man so lange so ein Parlament ist, dann baut man sich natürlich Netzwerke auf. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Und ich glaube schon, dass ich inzwischen jemand bin, gerade im Parlament, aber auch in der Brüsseler Szene, von dem man weiß, dass er Landwirtschaftspolitik macht und ich glaube auch von dem man weiß, dass ich von der Landwirtschaft herkommen und damit von dieser Materie ein bisschen was verstehe. Das ist in der Politik ja auch so, dass viele reden, aber letztendlich ein paar sein, die viel reden, aber letztendlich von der Materie dann relativ wenig verstehen. Und ich glaube schon, dass ich eigentlich in den letzten Jahren bewiesen habe, dass ich eben in dieser Materie mein Leben lang gearbeitet habe und damit auch bestimmte Erfahrungen habe.
Kommen wir ein bisschen zu den fachlichen Themen. Du hast ja schon angesprochen vorher. Uns ist das ganze Thema Green Deal, das ist ein bisschen so ein Gespenst, was auch ein bisschen umgeistert. Das ganze Thema hat ein bisschen ziemlich für Kontroversen gesorgt in seinen verschiedenen Ausprägungen, was wir da gehabt haben, vor allem wenn es auch um die konkrete Umsetzung gegangen ist. Mit was bist du heim rückblickend besonders zufrieden und mit was vielleicht nicht so?
Weil ich glaube, dass der Green Deal zum Gespenst gemacht worden ist, weil an und für sich CO2-Ausstöße zu minimieren, einfach versuchen, gegen den Klimawandel etwas zu tun, glaube ich, dringend notwendig für unsere gesamte Gesellschaft und besonders auch für die Landwirtschaft, weil wir sehen ja, wie die Landwirtschaft unter den Auswirkungen des Klimawandels auch leidet und deswegen glaube ich, sei im Interesse der Landwirtschaft, dass wir etwas tun. Tatsache ist, dass vor allem in den letzten 2-3 Jahren dann immer mehr Ideologie in das Ganze eingeflossen ist und das war dann effektiv zum Teil schlimm und da sind halt viele grün-linke Ideologen aufgetaucht, die dann versucht haben, diesen Green Deal auch zu nutzen, ihre ganzen Ideen unterzubringen. Und insofern muss ich schon sagen, ich glaube, wir haben eine relativ gute Reform der gemeinsamen Agrarpolitik gemacht, auch aus Südtiroler Sicht. Wir haben da einige Dinge auch deutlich verbessert für unsere Bäuerinnen und Bauern. In der zweiten Hälfte ist es leider eher um Abwehren gegangen. Das ist zwar dann gelungen. Wir haben ein paar Dinge, die da vorgeschlagen worden sind, erfolgreich abgewehrt, wie zum Beispiel die Wiederherstellung der Naturdenke oder an das Pflanzenschutzmittelgesetz. Aber ich tue in der Politik halt lieber gestalten als abwehren. Deswegen, das waren nicht gerade schöne Zeiten, wenn man so sagen will.
Die zwei Punkte, was du jetzt angesprochen hast, das Renaturierungsgesetz und die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, wie ist denn da eigentlich dazu erkennen, dass da so Ideologien eingebracht worden sind und wo es genau hat es da jetzt verhindert?
Kämen ich dazu, weil der verantwortliche Kommissar, das heißt Minister, würden wir bei uns sagen, also in der Regierung Verantwortliche für diesen Green Deal, damals noch ein ideologisch linksgrüner Holländer war, namens Frans Timmermans, der ja dann ziemlich bekannt worden ist und der einfach auch unter dem Druck meiner Meinung nach von Nichtregierungsorganisationen Vorschläge gemacht hat, die, wenn man es salopp sagen will, auf keine Kuhhaut gepasst haben. Einfach die auch wissenschaftlich sehr schlecht gemacht worden und wo einfach diese Idee von linken Umweltorganisationen voll eingeflossen sein. Und das hat man ganz deutlich sowohl bei diesem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, aber vor allem bei diesem Vorschlag zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln gesehen. Weil wir, meine Fraktion, auch ich selber, wir waren ja nicht grundsätzlich gegen diese zwei Regelungen, so einfach so, wie sie gemacht worden sind. Und es hat geendet, wie es enden musste. Das heißt, letztendlich für die Pflanzenschutzmittelverordnung hat es keine Mehrheit gegeben. Die haben wir schon im Parlament erfolgreich sozusagen niedergestimmt. Und ich bin auch überzeugt, dass letztendlich auch für diese Wiederherstellung, für diese Regelung zur Wiederherstellung der Natur keine Mehrheit gibt, weil dort jetzt endlich die Mitgliedstaaten aufgewachsen sind und es keine Mehrheit dort gibt.
Wie geht es jetzt weiter mit den zwei Punkten?
Das wird man in der nächsten Amtszeit sehen. Die Verordnung zu den Pflanzenschutzmitteln ist negativ abgestimmt worden. Das heißt, keine Mehrheit ist dann von der Kommission zurückgezogen worden. Das heißt, die gibt es nicht mehr. Und wenn die Kommission was Neues machen will, dann muss sie was Neues vorschlagen. Beim Wiederherstellungsgesetz der Natur ist es ein bisschen anders. Dort hat es im Parlament für eine sehr, sehr abgeschwächte Version die in Südtirol jetzt auch nicht mehr allzu viel Probleme schaffen würde. Aber immerhin für diese Version hat es eine hauchdünne Mehrheit von ein paar Stimmen gegeben. Aber jetzt sind glücklicherweise ein paar Mitgliedstaaten aufgewachen und haben verstanden, dass das in Kompetenzen der Mitgliedstaaten, und ich würde sagen, bin es in Südtirol auch in Kompetenzen des Landes Südtirol im Rahmen der Autonomie, weil Landschaftsschutz zum Teil auch unsere Kompetenz ist, dass da massiv eingegriffen wird und so wie es derzeit ausschaut, gibt es für einen Parlamentsvorschlag im Rat keine Mehrheit. Ich hoffe, dass letztendlich auch das auf dem Müll der Geschichte landet.
Und wir haben ja noch bald mal Wahlen und noch vielleicht schaut die Zusammensetzung ja nachher auch ein bisschen anders aus.
Die Zusammensetzung wird sicher anders ausschauen. Wir reden ja oft nur vom Parlament, aber natürlich ist auch die Regierung wichtig, die Kommission, und bei der Kommission weiß man schon jetzt, wie sie zusammengesetzt sein wird, also nicht in den einzelnen Kommissaren, aber in den politischen Ausrichtungen, weil die Kommissare von den Mitgliedstaaten ernannt wird und man braucht ja dann schauen, welche Regierungen in den Mitgliedstaaten sein und da wird es viele Änderungen geben. Auch in Italien zum Beispiel ist das letzte Mal noch ein Mitte-Links-Kommissar ernannt worden, diesmal natürlich nicht und das gleiche gilt Finnland, gilt für Schweden, gilt für Portugal, gilt für Luxemburg. Das heißt, in der Kommission wird es eine deutliche Verschiebung hin zu Mitte rechts geben, zur Europäischen Volkspartei vor allem. Im Parlament muss man schauen, aber so wie die Dinge ausschauen, haben diese ganzen Ideologien jetzt wenig gebracht. Das heißt, am Ende werden wahrscheinlich die Grünen und vor allem die Liberalen, die ja auf europäischer Ebene dirigiert sein von den Macronisten, also den französischen Liberalen, die werden ordentlich Stimmen verlieren. Und ich denke, das ist ja gut, wenn das Parlament ein bürgerlicheres Parlament wird, als es heute ist.
Kommen wir zu den Themen. Das ist ein ganz aktuelles Thema, das Thema Saatgutverordnung. Das ist ja ein Thema, das vor allem bei uns da im Land, in die Bayern, ganz groß am Herzen gelegen ist, dass lokale Sorten weiterhin verbreitet werden können. Was ist mit der Saatgutverordnung jetzt eigentlich passiert?
Ja, da geht es um pflanzliches Reproduktionsmaterial, also nicht gleich Saatgut, sondern auch Rasler, auch Jungbäume, und da haben wir in Südtirol natürlich schon ein Interesse, weil wir haben auch große Baumschulen im Land oder mindestens die Eigentümer von großen Baumschulen im Land, wir haben Rebschulen, also wir machen in Südtirol sehr viel pflanzliches Reproduktionsmaterial, und ich glaube, für den allergrößten Teil des Marktes ist es wichtig, dass die Bäuerinnen und Bauern zertifiziertes, ordentliches Pflanzgut kriegen. Wenn ein Bauer einen Baum kauft, muss er wissen, dass das genau diese Sorte ist, dass der Klon ist, dass er virusfrei ist. Er kann ja 3 Jahre warten, bis schauen, wie die ersten Schnepfe sein und dann draufkommen, dass sie nicht so sein, wie er geglaubt hat. Und dann gibt es, und mir war das, ich war ja Berichterstatter, mir war das ganz wichtig, dann gibt es einen kleinen, aber wichtigen Markt, wo Menschen, vor allem, wie du gesagt hast, Bäuerinnen bei uns in Südtirol zum Glück sich um alte Sorten kümmern, diese alten Sorten wieder vermehren, junge Pflanzler verkaufen, gerade jetzt im Frühjahr. Und ich glaube, das ist andererseits Teil unseres Kulturguts, ist aber auch wichtig als Genressource. Und das war bisher so ein, oder ist bisher so ein Graubereich, so ein gesetzlicher Graubereich. Und die Bäuerinnen, die Bäuerinnenorganisation ist ja seit vielen Jahren unterwegs, und da war man mehrmals bei mir zu schauen, dass wir da eine Lösung finden. Ich war jetzt selbst Berichterstatter für diese Verordnung, insgesamt 2 Verordnungen. Und ich hoffe schon, dass das jetzt funktionieren wird. Wir müssen ja noch mit den Mitgliedstaaten eine Einigung finden, aber die Parlamentsabstimmung ist sehr gut gegangen. Es würde, wenn das so über die Bühne geht, würde es bedeuten, dass diese Bäuerinnen und Bauern, die in dem Bereich tätig sein, sehr viel mehr Freiheit haben bisher und dass dieser gesetzliche Graubereich endlich beendet wird.
Wie ist denn da jetzt der Zeitraum, weil du gesagt hast, da müssen die Mitgliedstaaten jetzt noch?
Ja, wir haben die Parlamentsabstimmung gemacht. Das heißt, wir haben unsere sogenannte erste Lesung im Parlament gemacht und haben damit natürlich jetzt abgeschlossen. Das war in den allerletzten Stunden des Parlaments, also am Mittwoch letzter Woche. Und jetzt braucht es eine Einigung mit den Mitgliedstaaten in sogenannten Trilogverhandlungen. Das ist das normale Gesetzgebungsverfahren, das wir machen. Falls sie wieder gewählt wird, werde ich das machen. Das heißt, ich bin Berichterstatter und damit auch Verhandlungsführer mit dem Rat. Und wir werden dann versuchen, diese Position, die das Parlament eingenommen hat, zu verteidigen. Ich glaube, wenn alles gut geht, dann werden wir bis zum Ende des Jahres mehr oder weniger soweit sein.
Es ist ein bisschen so, sagen wir so, eine Ungewohnheit, dass man gern gegen Brüssel und die EU schimpft und gegen Rom schimpft. Ein Bereich, wo man in letzter Zeit viel schimpft, ist die EU-Entwaldungsverordnung. Ist wieder so ein schönes Wort. Da gibt's ja vor allem aus Österreich, aber auch aus anderen Ländern sehr, sehr viel Kritik, dass das eine Verordnung ist, die kleinen Waldbauern total einschränkt und mit viel Bürokratie überhäuft. Kannst du die Kritik verstehen und wie sehr störten die Kritik genau jetzt 2 Monate vor die Wahlen?
Nein, ich glaube, man sollte nicht immer über die Europäische Union schimpfen, aber wenn sie es sich verdient, schon. Und diese Entwaldungsverordnung ist in der derzeitigen Form effektiver Blödsinn. Wir haben die gemacht vor einigen Monaten mit dem Ziel, dass importierte, vor allem Futtermittel, vor allem Soja und andere Futtermittel, das wir von außerhalb der Europäischen Union importieren, vor allem aus Südamerika, dass das nicht von Entwaldungsflächen kommt. Und dort waren wir uns eigentlich alle einig, auch die Landwirtschaft selber, die gesagt hat, wir müssen auch halbwegs gleiche Bedingungen schaffen für Importware und für europäische Ware. Und deswegen waren da im Grunde eigentlich alle recht einverstanden. Und ich glaube auch, dass dieses Ziel an und für sich richtig ist. Wir importieren sehr viel Soja, aber auch andere Futtermittel. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir auch etwas tun, dass das nicht auf entwaldeten Flächen, sprich Ex-Regenwaldflächen, entstehen. Jetzt wird aber in diese ganze Geschichte der europäische Wald eingezogen, das heißt unsere eigenen Flächen. Und dort wird es natürlich absolut absurd, weil es ist ja absolut absurd, dass wir jetzt in Südtirol zum Beispiel, wo jeder Baum ausgezeigt wird, der gehackt wird, dass wir da jetzt irgendwelche nationalen Datenbanken bedienen müssen, um zu beweisen, dass wir nicht entwaldete Flächen haben. Und ich denke, in dieser Form kann diese Verordnung nicht in Kraft treten. Sie sollte jetzt am 1. Jänner 2025 in Kraft treten. In dieser Form darf sie nicht in Kraft treten. Und ich hoffe, dass die Initiative, die ein paar Staaten gemacht haben, ab uns im Parlament derzeit läuft, dass man das in Kraft treten hinausschiebt, dass das vernünftig ist und dass man versuchen, alle jene Staaten und Regionen innerhalb der Europäischen Union, die heute nachhaltige Waldwirtschaft haben, von dieser Verordnung zu befreien.
Du hast gerade gesagt, das war ursprünglich so geplant, dass das für Sachen gewesen war, die von außerhalb gekommen waren, und es ist noch der europäische Wald mit hineingezogen worden. Wer ist denn auf die glorreiche Idee gekommen?
Ja, das steht natürlich in der Verordnung schon irgendwo drinnen, wobei in der Verordnung auch drinnen steht, dass man in Europa zuerst eine Risikoabwägung machen muss, und damit waren wir einverstanden, sagen, es ist ja nicht so, dass in Europa alles bestens ist. Wir haben in Europa natürlich schon auch ein paar Flächen, vor allem im Osten der Union, wo es heute noch großflächige Entwaldungen gibt, auch von Primärwäldern, also Ex-Urwäldern, und ich glaube auch, wieso soll man die abholzen? Aber da wäre es halt vernünftig, dass man die Verordnung so befolgt, wie es drinnen steht. Das heißt, dass man eine Risikoabwägung macht und sagt, wo es kein Risiko gibt. Und ich glaube, in Südtirol gibt es kein Risiko. Und auch in Österreich gibt es wahrscheinlich relativ wenig Risiko. Und in vielen anderen Ländern, dass Flächen großflächig entwaldet werden, dass man dort diese Verordnung vollkommen anders umsetzt. Das heißt, es gibt ja da überhaupt keinen Sinn, diese Einzelbewertung zu machen. Dort hat es absolut ausreichend, dass unsere Forstbehörde halt einmal im Jahr meldet, wie sie mit dem Auszeigen umgangen ist, und damit ist jetzt das Ding erledigt.
Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Kritik. Es ist ja in den letzten Monaten schon ziemlich viel Protest passiert auf der Straße, wo Bauern in ganz Europa auf die Straße gegangen sind, zum Teil auch mit ziemlich heftigen Methoden und mit ziemlich heftigen Parolen. Hast du Verständnis für die Leute, die was auf die Straße gehen?
Teilweise schon, weil ich glaube, wir haben in der Landwirtschaft in Europa insgesamt und zum Teil auch in Südtirol eine schwierige Einkommenssituation, die sich leider in den letzten Jahren auch nicht verbessert hat. Und ich habe schon Verständnis, wenn man jetzt gerade die letzten zwei Jahre anschaut, wir haben eine Lebensmittelinflation, also Inflation im Lebensmittelbereich von ungefähr 30% gehabt, und von dem Geld mehr, was heim die Hausfrau oder der Hausmann zahlt, wenn er einkaufen geht, von dem landet ganz, ganz wenig hinten in der Tasche vom Bauer oder von der Bäuerin. Und insofern habe ich schon Verständnis, dass die Bauern auch sagen, so kann es nicht gehen. Wir brauchen einfach einen höheren Anteil an der Wertschöpfung, und wir brauchen eine bessere Einkommenssituation in der Landwirtschaft. Aber man muss auch sagen, wir haben gerade in der gemeinsamen Agrarpolitik Umverteilungen beschlossen, und die habe ich sehr verteidigt, sprich von den großen Betrieben weg zu den kleinen, über die Umverteilungsprämie, von den Gunstlohn aus in die peripheren Gebiete. Und wenn jetzt sieht, dass zum Beispiel in Italien jene, die über Jahre oder Jahrzehnte sehr profitiert haben von der gemeinsamen Agrarpolitik mit sehr hohen Werten der Direktzahlungen der ersten Säule, dass die jetzt auf die Straße gehen und protestieren, dann habe ich kein Verständnis mehr dafür, weil diese Umverteilung war politisch gewollt, ist meiner Meinung nach auch richtig, und es ist einfach keine Begründung, dass ein Bauer, ein großer Betrieb in der Boebene, deutlich mehr pro Hektar Direktzahlungen kriegt als ein kleiner Betrieb bei uns auf dem Berg. Und das haben wir halt umgekehrt. Jetzt wird zum ersten Mal eher der kleine Betrieb am Berg pro Hektar mehr kriegen. Und wenn man schaut, wer hat in Italien mehr protestiert? Jene, die extrem profitiert haben in den letzten Jahren in der Boebene, oder die Bauern bei uns? Und dafür habe ich dann wenig Verständnis, weil irgendwann, glaube ich, jede Bevorzugung hat irgendwann ein Ende, und diese Umverteilung ist dringend notwendig gewesen.
Es ist so, es ist nachvollziehbar, wenn man jemandem etwas wegnimmt, dass er sich so aufregt. Aber
ja, natürlich, auch, natürlich ist das, ich verstehe das schon. Ja. Natürlich ist es nachvollziehbar, wenn die sehr gut gelebt haben mit dem und zum Teil muss man leider auch sagen, zum Teil auch gelebt haben, ohne überhaupt noch Landwirtschaft zu betreiben. Jetzt schaut, was Binz da die Almen gepachtet haben und die ihre Zahlungsansprüche dorthin verlegt haben und da halt Geld gemacht haben damit. Wenn die jetzt auf der Straße sind und sagen, ja, dann haben sie kein Einkommen mehr. Ja, natürlich haben sie kein Einkommen mehr oder weniger Einkommen, aber sie haben halt auch kaum mehr eine landwirtschaftliche Tätigkeit gehabt. Sie waren, also da waren einige, die reine Papierbauern mehr waren und da nicht dann wenig Verständnis, wenn die jetzt auf die Straße gehen. Aber nochmal, also für es gibt dann schon auch andere Situationen, das haben wir auch bei uns gesehen, wenn Bauern auch darauf hinweisen, dass die Einkommenssituation schlecht ist, dann glaube ich, ist das vollkommen legitim.
Ein letztes Thema, wo viele Leute schimpfen, nicht leider auf die EU, ist das Thema Großraubwild. Auf gut Südtirolerisch ist mit seinem natürlich vor allem der Wolf gemeint. Wie ist denn da jetzt zurzeit die Stimmung auf EU-Ebene? Wie hat denn sich die Stimmung entwickelt? Und wovon hängt sie jetzt an, ob das endlich mal eine Lösung für das Problem gibt?
Die Stimmung ist eindeutig zu unseren Gunsten gekippt. Also ich würde sagen, noch zu Anfang dieser Amtszeit hat es eine große Mehrheit bei uns im Parlament gegeben, die gesagt haben, das sind eigentlich leider ein paar Bauern, die da schimpfen und das ist alles Biodiversität und alles super. Und die haben mit dieser Amtszeit sehr gearbeitet, um endlich da auch einen politischen Umschwung zu kriegen. Und ich glaube, wir haben ja im Parlament eine Abstimmung gehabt vor eineinhalb Jahren. Inzwischen sind fast eine Dreiviertelmehrheit bei uns im Parlament, die sagen, wir brauchen da Änderungen. Aber die Stimmung allein macht keine Änderung. Wir brauchen jetzt eine Änderung. Und das müssen wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen jetzt den Schutzstatus vom Wolf senken. Es gibt heute 25.000 Wölfe in der Europäischen Union. Es gibt in der ganzen nördlichen Welt Halbkugel Wölfe. Das ist keine Art mehr, die von Aussterben bedroht ist. Ganz im Gegenteil. Der Schutzstatus kehrt geändert. Ich habe erst in der letzten Woche zweimal mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen geredet und habe ihr gesagt, ich gehe so lange auf die Nerven, bis es eine Regelung gibt und sie versteht es auch, sie ist sehr hilfreich, muss man sagen, bei dem Thema. Und ich hoffe jetzt wirklich, es ist eine Initiative im Gange, die sie selber auch angeschoben hat, die Präsidentin, und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Das heißt, es müssen jetzt die Mitgliedstaaten, nicht wir im Parlament, die Mitgliedstaaten müssen jetzt abstimmen, ob sie dieser Absenkung zustimmen. Und da sind wir sehr am Arbeiten, Start für Start, und vielleicht gelingt es vor den Wahlen noch, diese Abstimmung zu machen, aber ich hoffe, dass es zumindest in den nächsten Monaten gelingt, diese Abstufung zu machen. Damit löst man nicht alle Probleme, damit hätte der Wolf dann einen Schutzstatus wie heute der Dachs oder das Murmeltier, also wäre nicht mehr streng geschützt, sondern geschützt, aber immerhin der Staat und vor allem auch das Land hätte dann mehr Flexibilität zu handeln und vor allem ein paar absurde Gerichtsurteile, die wir bisher erlebt haben, wären dann nicht mehr möglich.
Es hängt natürlich aber auch viel von Romo, würde ich sagen, oder? Weil, sagen wir so, der Wolf hat in Italien, wenn man denkt, wie die Hauptstadt von Italien entstanden ist, ein bisschen einen großen Status.
Es hängt natürlich dann von denen ab, die Abschüsse auch beschließen müssen, und das ist ja nicht Bier in Brüssel. Das ist ja auch ab und zu ganz interessant in der Debatte, dass die Staaten dauernd mit dem Finger auf Brüssel zeigen, aber wir schaffen nur mehr oder weniger Flexibilität. Und man muss sagen, der Staat Italien hat das weniger an Flexibilität, das bereits heim da gewesen wäre, auch nicht genutzt. Also zum Beispiel Schweden hat im letzten Jahr ein Viertel der Gesamtpopulation vom Wölfe entnommen und ist auch Mitglied der Europäischen Union, hat auch die gleichen Regelungen. Also Italien hat das, was heim möglich wäre, bisher nicht genutzt. Und wir in Südtirol haben es ja versucht zu nutzen, aber wir haben gesehen, wie wir bei Richtern dann geendet sind, leider, im letzten Jahr. Und ich hoffe, dass es das Jahr besser geht. Aber natürlich, wir müssen kennen, versuchen und hoffentlich gelingt es, in Brüssel bessere, mehr Flexibilität zu schaffen, und dann muss der Staat den nutzen. Und dann ist aber auch vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit, dass wir auch mit Landesgesetzen tätig werden, dass einfacher Abschüsse gemacht werden können und diese Wolfpopulationen gemanagt werden können.
Kommen wir zum Abschluss von unserem Gespräch so langsam. Ich habe vorher schon umgedeutet, du bist jetzt nicht in Urlaub in den paar Wochen bis Anfang Juni, sondern du bist in einem sehr intensiven Wahlkampf. Wieso sollten aus deiner Sicht in die kommenden Jahre so sein, dass der Herbert Dorfmann die Union Südtirols in Brüssel und in Straßburg vertretet?
Na, zum Ersten hoffe ich mal, dass die Leute alle wählen gehen, weil ich glaube, wählen ist ein demokratisches Grundrecht und wir wählen jetzt zum 10. Mal seit 1979 das Europäische Parlament und ich glaube, das hat man auch in dieser Amtszeit gesehen, immer mehr Entscheidungen werden halt auch auf europäischer Ebene getroffen und wenn die Menschen den mit beeinflussen wollen, dann sollen sie auch, müssen sie auch zu wählen gehen. Aber ich glaube schon auch, gerade aus Sicht der Landwirtschaft, habe ich mir inzwischen eine Rolle erkämpft, wo ich auch Entscheidungen ganz maßgeblich mitbestimmen kann. Das Parlament ist in voller Mitbestimmung in der Landwirtschaft. Und ich würde mal sagen, in dieser Amtszeit haben wir die wichtigen Entscheidungen der Landwirtschaft, die Landwirtschaft betreffen, in Brüssel de facto zu viert getroffen. Das heißt, der Vorsitzende des Agrarausschusses, der Parteikollege von mir ist, die mein alter Ego sozusagen, also meine Kollegen, Koordinatoren von den Sozialdemokraten und von den Liberalen, das war eine Spanierin und eine Frau aus Bayern, und die, wir vier haben ganz wichtige Entscheidungen miteinander getroffen und haben damit Landwirtschaftspolitik maßgeblich in Brüssel beeinflussen können. Und insofern glaube ich schon, dass in den Entscheidungen, die jetzt dran stehen, und die werden wichtig sein, das heißt, wer im Parlament sein wird, wird sofort über die nächste Reform der gemeinsamen Agrarpolitik reden, weil die dann in ein paar Jahren in Kraft treten muss. Und da geht es für Südtirol um sehr viel Geld und hat in dieser Amtszeit auch gesehen, es kommt halt immer mehr auch andere Gesetzgebung, über die wir jetzt gerade geredet haben. Und auch dort, glaube ich, ist es nicht falsch, wenn wir unsere Südtiroler Anliegen und vor allem die Anliegen aus dem Berggebiet vertreten.
Das ist, denke ich, auch ganz nützlich, wenn da jemand oben ist, der eben das gute Netzwerk schon aufgebaut hat in den letzten Jahren.
Ich glaube, in der Politik ist es überall gleich, vom Gemeinderat angefangen, über den Landtag, über den Staat bis zu uns in der Europäischen Union. Wenn man nicht da ist, dann existiert man halt auch nicht.
Gut, Herbert, danke dir fürs Gespräch.
Danke dir.
Wir hoffen, dass das also so ausgeht, wie wir es uns vorstellen, dann am ersten, zweiten Juniwochenende.
Hoffen wir mal.
Und ich denke, wir werden jetzt ein anderes Mal wieder so hören bei unserem Podcast.
Danke sehr.
Auch die Titelgeschichte der neuen Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint, ist dem EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann gewidmet. Außerdem berichten wir über eine Menge an Versammlungen. Vom Sennereiverband, vom COFI, von der Tierzuchtvereinigung, vom Biolandverband und vom Hagelschutzkonsortium. Wir erzählen euch auch, was der Jagdverband mit dem Projekt Kidsrettung vorhat und wir haben ein kleines Spezial zum Thema Technik im Obstbau für euch vorbereitet. Wir wünschen euch jetzt schon gute Unterhaltung beim Lesen und wünschen uns, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören bei Zurglust, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.